Hallo und herzlich willkommen zur Oktoberfolge, die zugleich bereits die Abschlussfolge der 13. Staffel mit dem Oberthema Die Stadt des Podcasts Jüdische Geschichte kompakt ist. Mein Name ist Björn Siegel, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am IGDJ in Hamburg und freue mich, Sie im Namen nicht nur des Hamburger, sondern auch des Potsdamer Teams des Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien unter der Leitung von Miriam Rürup begrüßen zu dürfen, da beide Institutionen den Podcast-Kanal als Gemeinschaftsprojekt betreiben. Eine Abschlussfolge lädt dazu ein, einen kurzen Rückblick auf die letzten Episoden zu werfen, die das Oberthema Die Stadt auf ganz unterschiedliche Weise beleuchtet haben. Während Janni Feller in der ersten Folge über die Rolle von Museen in der Vermittlung von jüdischer Geschichte und Kultur in die Stadtgesellschaft sprach und hierbei authentische Orte kritisch diskutierte, zeigte Joachim Schlör in der zweiten Folge auf, wie Städte Erinnerungskultur gestalten, hier am Beispiel von Berlin, und wie sehr diese auch mit persönlichen Erinnerungen und Wünschen kollidieren kann. Alexandra Klei wiederum verdeutlichte in der dritten Folge, wie sehr Architektur die Funktion von Städten beeinflusst und bewies am Beispiel von Tel Aviv, wie sehr ein Image, hier das Image der White City Tel Aviv, Wahrnehmung, aber auch Narrative bestimmt. In der Abschlussfolge geht nun Oskar Tschentsche von der University of North Carolina at Chapel Hill der besonderen Beziehung und Bedeutung des Städtels in Osteuropa und deren Imaginationen im US-amerikanischen Kontext nach. Zu Oskar Tschentsches Forschungsinteressen gehören die Sozial- und Kulturgeschichte der Juden in Ostmitteleuropa, die Erfahrungen jüdischer Einwandernden in die Vereinigten Staaten von Amerika und die jiddische Kultur. Dabei widmet er sich besonders den Fragen der Zugehörigkeit und des Ortes in der Moderne, der Erinnerung und des Transnationalismus. Seine Dissertation befasst sich mit jüdischen Einwanderern aus der habsburgischen Provinz Galizien in die New Yorker Lower East Side zwischen den 1890er und 1930er Jahren und analysiert das Konzept des Galiziers innerhalb der größeren Einwanderungsgemeinschaft, ihrer sozialen Organisation und in der jiddischen Populärkultur. Auf einige Publikationen sei hier kurz verwiesen, die Sie natürlich auch noch einmal in den Shownotes nachlesen können, so zum Beispiel Between Loss and Invention, Landsmannschaften in American Jewish Memory in the Interwar Era, im Dubnow Institute Yearbook erschienen 2018, oder auch In Search of Belonging, Galician Jewish Immigrants Between New York and Eastern Europe, erschienen in Pardes 2021. Dank Oskar Tschentsches Beitrag eröffnen sich damit weitere Blicke auf die Entwicklung von Stadtnarrativen, Einschreibungsmechanismen wie auch die Formation von Erinnerung. Wir wünschen Ihnen ein interessantes Zuhören und eine spannende Staffelabschlussfolge. Ja, ich freue mich heute ganz besonders, die Abschlussfolge schon wieder der 13. Staffel zum Oberthema Die Stadt mit einem weiteren Gast umsetzen zu dürfen. Der Gast ist Oskar Tschentsche und schaltet sich heute per Video von der anderen Seite des Atlantiks hinzu. Es freut mich ganz besonders, dass du, Oskar, heute dabei bist und mit mir ins Gespräch kommst hier bei Jüdische Geschichte kompakt. Also herzlich willkommen erstmal in die USA.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und Freude ist ganz meinerseits.
Ja, wir schauen uns heute ganz besonders zwei gleich städtische urbane Räume an, was ja etwas Besonderes ist in dieser Folge, da wir uns zum einen dank deiner Forschung und deiner Expertise einmal dem Städtel in Osteuropa annähern werden und auf der anderen Seite auch die US-amerikanische Metropole New York genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht magst du uns, damit wir erst einmal hineinkommen in das Thema und auch hineinkommen in diese beiden urbanen städtischen Räume, genauer vorstellen und vielleicht auch, wo die besonderen Verbindungslinien dieser beiden städtischen Räume so liegen.
Ja, das Städtel und New York City sind beide sehr stark im kollektiven Gedächtnis vertreten, nicht nur in der jüdischen Welt, aber auch in der nicht-jüdischen Welt. Und die sind vor allem vermerkt als authentisch jüdische Räume. Also die Frage der Authentizität spielt eine ganz wichtige Rolle in beiden urbanen Räumen. Und man muss daher unterscheiden zwischen dem historischen, realen Raum, also dem historischen Städte, dem historischen New York und dem mythischen Städte und dem mythischen New York. Also beide haben, gibt ganz viele Narrative, auch Songs, Theaterstücke, Musicals, Filme, die ganz tief in die Schublade von romantischen Bildern, nostalgischen Bildern, thomalischen Bildern hereingreifen. Und also zunächst mal über den historischen Raum des Städtels. Und Städtel ist, kommt aus dem Jiddischen und es bedeutet einfach Kleinstadt, eine kleine Stadt. Stadt bedeutet in Jiddisch Stadt und das ganz kleine Dorf, ganz kleine Stadt ist Städtele. Und das ist quasi so ein Medium, also dann quasi so ein Mittelbegriff zwischen den Räumen. Aber im kollektiven Gedächtnis bedeutet Städtel oftmals ein Dorf, etwas, was sehr traditionell ist, wirtschaftlich heruntergekommen, abgegrenzt von der Moderne, ökonomisch, sozial, politisch. Und im kollektiven Gedächtnis ist das Städtel eine jüdische Insel, also rein jüdisch, ist eine jüdische Welt. Und die Protagonisten sind alle jüdisch. Und es ist quasi eine jüdische Insel in einem nicht-jüdischen Meer. Nichtjuden kommen so gut wie gar nicht vor in diesem, im kollektiven Gedächtnis Städtel. Aber im realen, im historischen Raum haben Juden, Nichtjuden gemeinsam den Raum geteilt. Der Raum der Kleinstadt. Und es war eine Kleinstadt, es war kein Dorf. Und man hatte auch urbanes Leben im Städtel. Also man kann nicht von einer Isolation sprechen zwischen dem jüdischen und nicht-jüdischen Raum im Städtel. Aber es hängt dann auch immer davon ab, in welchem Osteuropa man spricht. Also spricht man von dem österreichischen zum Beispiel Herrschaftsgebiet oder vom russischen Herrschaftsgebiet. Also da sahen die Kleinstädte auch komplett anders aus, teilweise eher in dem russischen Herrschaftsbereich, weil es dann vielleicht eher das Traditionelle, was man auch in den nostalgischen Bildern sehen kann. Aber im österreichischen hatten dann auch sehr viele moderne Elemente und Juden vertreten in den Rathäusern, wo ich, zum Beispiel, also auch Bürgermeister, die jüdisch sind. Also hat wenig mit dem Bild des orthodoxen, traditionellen Juden zu tun.
Und wenn man
Ja,
sozusagen
und
das jetzt gegensetzt gegen das sozusagen US-amerikanische, gibt es da Parallelen vielleicht auch? Oder was zeichnet sozusagen den anderen urbanen Raum aus, den du dir dann noch anguckst?
ja, also heute, wenn man über das jüdische New York spricht oder überhaupt über New York spricht, also selbst der Bereich, zum Beispiel Essen mit Bagels und so weiter, das sind ja alles sehr jüdisch konnotierte Gebiete, reingelegte Gurken, Pickles und so weiter. Aber in New York an sich, das Jüdische konzentriert sich nur auf ganz spezifische Bereiche. Und also vor allem auf die Lower East Side, weil das traditionelle Einwanderungsviertel war in New York. Aber es war auch nicht nur das jüdische Einwanderungsviertel, erstmal war das auch vorher das deutsche Einwanderungsviertel, dann das irische Einwanderungsviertel. Das ist ein sehr kleiner Raum. Und erst mit der großen Massenbewegung aus Osteuropa, der jüdischen Massenbewegung in den 1880er Jahren, hat es eigentlich dieses Label bekommen als das jüdische Einwanderungsviertel. Aber auch da gab es viele Begegnungen mit nicht-jüdischen, also chinesischen Einwanderern zum Beispiel in der Lower East Side. Und vor allem auch viel mit irischen und italienischen Einwanderern. Aber in der amerikanisch-jüdischen kollektiven Erinnerung heute wird die Lower East Side quasi wie das Städtel auch als genuin, als authentisch jüdischer Ort gesehen. Und als auch als Ort angesehen, wo alle amerikanischen Juden herkommen. Also der erste Herkunftsort ist quasi das Städtel in Osteuropa. Der zweite Herkunftsort des amerikanischen Juden ist die Lower East Side, was historisch einfach auch nicht stimmt. Viele Juden, das war einfach nur die erste Anlaufstelle. Und viele Juden sind dann einfach weitergegangen in den Midwest, nach Philadelphia, Pennsylvania, nach Chicago. Oder gleich in den Westen, nach LA zum Beispiel. Also es gab viele, die jüdischen Wanderungsbewegungen waren vielfältig, die sind nicht in New York stecken geblieben.
Also sozusagen Migration verbindet diese beiden städtischen urbanen Räume, wie du es ja gerade aufgezeigt hast, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite so ein bisschen das kollektive Gedächtnis. Da drängt sich mir natürlich die Frage auf, wer denn dieses kollektive Gedächtnis so formt und für wen denn, weil du immer sagst, das jüdische kollektive Gedächtnis, wer fühlt sich da angesprochen oder wer formt genau die vermeintlich ja authentischen Orte in Osteuropa aus dem Gedächtnis heraus nach der Einwanderung? Also kannst du dazu vielleicht noch was sagen?
Also wenn ich vom jüdischen kollektiven Gedächtnis spreche, spreche ich eigentlich von dem aschkenasisch-jüdischen kollektiven Gedächtnis, also sephardische Juden, arabische Juden, Misrachim. Für die bedeutet New York so gut wie gar nichts. Es ist einfach nur ein Ort auf der Landkarte. Genauso das Städtel in Osteuropa. Die haben vielleicht das Musical Fiddler on the Roof, der Fiddler auf dem Dach gesehen und finden die Songs gut, aber es hat keine persönliche Beziehung und vor allem erschafft es auch kein Gefühl der Zugehörigkeit. Und diese ganzen Erinnerungsformen vom Städtel und auch von der Lower East Side dienen dazu, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer größeren Gemeinschaft, sei es die amerikanisch-jüdische Gemeinschaft oder osteuropäische jüdische Gemeinschaft. Also diese Mythos des Städtels fing schon weit vor dem Holocaust an. Also normalerweise assoziiert man das mit den 60er und 70er Jahren, mit der Amerikanisierung der Juden und der Nostalgie. Aber es fing schon im 19. Jahrhundert an, jüdische Autoren, also auch bei Vorschol im Aleche mit Abramowitsch, die Geschichten verfasst haben. Die spielen dann auch in diesen mythologischen kleinen Dörfern. Normalerweise ist da immer eine Liebesgeschichte dahinter, wo ein armer Junge sich in die Tochter des reichsten jüdischen Bürger in dem Dorf verliebt. Also auch die ökonomischen Realitäten werden wiedergespiegelt. Aber es findet schon im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts statt. Und dann wird es verstärkt durch die Realität der Pogrome und der Gewalt 1881 mit den russisch-jüdischen, also den jüdischen Pogromen in Russland. Nach dem Attentat auf Alexander II., den Zar, aber dann auch ganz stark 1918, 19, 1920 mit dem Pogrom, also nach dem Ersten Weltkrieg, der heutigen Ukraine, im westlichen Teil der Ukraine, aber auch im östlichen. Und da haben wir Gedichtsbände, also Itzik Pfeffer zum Beispiel, Die Kuppe ist ein sehr eindrucksvolles Gedicht, das die Pogrome also in der Gedächtniskultur einschreibt. Das sind wie quasi die ersten Punkte, in denen das mythologische Bild des Städtels als isoliert, aber auch als Inbegriff des Traumas, nicht eine romantische vergangene Welt, Vergangenheit, aber auch als ein Ort von Gewalt und von Mord, also ein traumatischer Ort. Das sind zwei Schlüsselaspekte des mythologischen Bildes statt, dass das dann sich formiert. Und in den 1920er und 30er Jahren kann man eigentlich schon von dem Mythos von Städtel sprechen, das sich dann formiert hat.
Aber das ist ja eigentlich ganz spannend, dass sozusagen die realen Entwicklungen, diese historischen Entwicklungen im Städtel, im osteuropäischen Raum, sich dann irgendwie transferieren in eine kulturelle Beschäftigung, eine kulturelle Konservierung in den verschiedenen Produktionen, kulturellen Produkten, sei es Gedichte, sei es Theaterstücke, sei es andere Bilder, die erschaffen werden und damit ja auch ein bestimmtes Bild, du hattest vorhin gesagt, Mythos erschaffen von einem einst historischen Bild und sich dann dieses Transferierung stattfindet und dass sich dann ein kulturelles Gedächtnis dadurch entwickelt und dass das gar nicht eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts war, sondern eben schon weit mit der Auswanderung stattgefunden hat. Wie wichtig ist sozusagen die Sprache und Kultur in diesen Prozessen? Weil du hattest ja auch schon gerade gesagt, sie kommen aus Osteuropa, Jiddisch ist sehr wichtig und auch die dahinterstehende Kultur.
Absolut zentral. Und die wird dann absolut zentral in der Migrationserfahrung. Also im Moment, wenn die Person quasi von ihren Wurzeln oder von ihrem Heimatort entwurzelt wird und dann transferiert wird in einen anderen Ort, da dient Sprache und Kultur als Mittel um ein Gefühl der Zugehörigkeit zu erschaffen in dem neuen Raum, in dem man ankommt. Und man sieht es halt einfach vorstellen, man kommt dann in New York in der Lower East Side an. Anfang des 20. Jahrhunderts sprechen wir von ungefähr 350.000 Juden in der Lower East Side und die sprechen alle in verschiedene jiddische Dialekte. Also man versteht sich ja teilweise auch kaum gar nicht auf der Straße. Und also man spielt da, also Emotionen spielen eine ganz große Rolle in dieser frühen Einwanderungserfahrung. Es waren Emotionen von Angst, von Gefühl, dass man eben entwurzelt ist, dass man keine Zugehörigkeit hat. Und Kultur, also vor allem lokale Identitäten waren da ganz zentral in dem Punkt und auch Heimatorganisationen, die Landsmannschaften zum Beispiel. Aber in der jüdischen Welt sind die vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Und die sind im urbanen, in der Topographie des urbanen Raums entstanden. Also junge Männer, also waren junge Männer waren vor allem diejenigen, die ausgewandert sind in den 1880er, 90er Jahren. Das war einfach das Muster und die Frauen, die Kinder sind dann später hinzugezogen. Und die haben sich anfangs an Straßenecken getroffen. Das waren junge Männer aus der gleichen, aus dem gleichen Dorf, aus der gleichen Kleinstadt, aus Kalisch trafen sich an einer Straßenecke, Leute aus Brüssel trafen sich an einer anderen Straßenecke und die haben einfach Nachrichten ausgetauscht. Also Nachrichten, was passiert denn dort drüben in der Heimatstadt, die wir jetzt verlassen haben? Und irgendwann haben sie dann ausgetauscht, wo findet man den besten Doktor in der Lower East Side? Wo findet man einen guten Job? Kennst du da jemanden? Und daraus sind dann Organisationen entstanden, diese Landsmannschaften. Also die waren alle ganz verschieden, die Landsmannschaften. Teilweise gab es dann auch Lesungen, wo man dann Gedichte vorgelesen hat von Autoren aus der Heimatstadt, aus der Region, wo man herkommt. Teilweise haben die Landsmannschaften auch Synagogen gegründet. Und wenn man zum Beispiel heute nach in die Stanton Street School geht, sie besteht bis heute noch, wurde aber gegründet von Juden aus Jerzhane. Berezane, Andrzej Berezane, hieß die in 1913, glaube ich. Und die haben das Innere der Synagoge dekoriert in dem gleichen Stil wie die galizischen Synagogen, die sie aus der Heimat her kannten. Und die Malereien im Innenraum kann man bis heute noch sehen. Die sind in einem super schlechten Zustand. Also da war das Religiöse, also die Religion hat eine ganz zentrale Rolle gespielt. Und man wollte eben die Synagoge so gestalten in New York, wie sie sie es kannten.
Was ja ganz spannend ist, dass praktisch der städtische Raum in New York die Einwandernden mit ihren jeweiligen sprachlichen Dialekten und Kulturen dazu herausfordert, auch einen eigenen authentischen Raum zu schaffen in ihren Landsmannschaften, also oder in ihren Synagogengemeinschaften, wie du es auch gerade schon gesagt hast. Auf der anderen Seite eben auch einen gewissen, wahrscheinlich eine Anforderung, Druck von Amerikanisierung ausgesetzt waren. Also wie sozusagen hat sich das vertragen, wenn man so will, in den städtischen Bereichen?
Ja, also teilweise war das auch einfach nur ein sehr unbewusster Ablauf, die Amerikanisierung. Und also zumindest von meiner Forschung jetzt über den Galizianer und auch der Amerikanisierung in den 1920er und 30er Jahren, finde ich eben, dass es eher ein unbewusster Prozess war als ein wirklich bewusster Prozess. Teilweise haben die Landsmannschaften natürlich auch Vorlesungen gehalten zur amerikanischen Verfassung oder auch zu Standardbegriffen auf Englisch. Aber das ist ein Einmaleins, wie man eben zurechtkommt in einer neuen Welt. Und was sind die Normen, wie man zurechtkommt? Das ist einfach der Grundwortschatz, den man kennen muss. Also in dem Sinne haben die Landsmannschaften, Heimatorganisationen einen Beitrag zur Amerikanisierung geleistet. Auch selbst mit den Organisationen, die dem Modell der amerikanischen teilweise auch der Geheimorganisation, der Lodge und so weiter, kopiert wurde. Also jede Landsmannschaft hat eine eigene Verfassung zum Beispiel und die Verfassung war an gewisse Pflichten gebunden, an demokratische Pflichten und so. Also man sieht dann schon ein bisschen die Widerspiegelung des Amerikanischen, dass man das eben weitergeben wollte an die Mitglieder. Das Bewusstsein, dass man Beiträge leistet, aber gewisse Pflichten auch der Gemeinschaft geben muss. Aber diese Verbindungen nach Osteuropa zu den Heimatstädten oder zu diesem lokalen, regionalen Bewusstsein sind nie wirklich fortgegangen, also bis zum Zweiten Weltkrieg, auch wenn die Amerikanisierung stetig herangewachsen ist. Also in den 20er Jahren sieht man schon die ersten jüdischen Einwandererfamilien, die aus der Lower East Side herausziehen, wegziehen in die Upper East Side, Upper West Side später, viele auch nach Brooklyn, nachdem die Brooklyn Bridge errichtet wurde, auch in die Bronx. Und es sind dann Leute, die dann ökonomisch etablierter sind, sind aber immer noch Teil dieser Landsmannschaft, die sie damals gegründet haben. Also selbst die Kinder, die in den USA geboren sind und auch amerikanisch aufwachsen, die Eltern dann auch natürlich auch mehr Englisch sprechen mit den Kindern, also Jiddisch wird dann auch ein bisschen mehr vernachlässigt. Aber man geht dann zum Beispiel am Wochenende runter in die Lower East Side, wenn man ins jiddische Theater möchte. Und Und das jiddische Theater bietet dann Stücke an, die mit diesem, mit dem Einwandererleben spielen. Also da gibt es Galizianer und Litwak zum Beispiel, Dialoge und Witze. Und Galizianer ist zu galizischen Juden, ist ein regionaler Stereotyp. Also man macht sich immer lustig über Galizianer, macht sich auch lustig über rumänische Juden. Und der Litwak, der litauische Juden, weil hier Litauen eher zu einem kulturellen Gebiet als jetzt wirklich das geografische Gebiet, also auch Teile Weißrusslands sind Teil dieses litauischen Kulturgebietes, die werden dann immer porträtiert als die Intellektuellen, die Weisen, die Cleveren, die einen scharfen Witz haben, so einen satirischen Humor, ironischen Humor, und die Galizianer und die Rumänen sind bisschen intellektuell hintergeblieben, haben einen dicken Bauch und essen alles süß zum Beispiel. Also auch die Essenskultur spielt eine ganz große Rolle. Und in den 20er und 30er Jahren spielen Theaterstücke, auch der jiddische Film zum Beispiel, auch die jiddische Musik, die Songs, die spielen ganz viel mit diesen Stereotypen, die ihren Ursprung in der in den Einwanderungsjahren haben. Und die spielen damit für die Zuschauer, die ja nicht mehr in der Lower East Side wohnen, die ja etabliert sind, die amerikanisiert sind, die aber trotzdem das Gefühl, das Bedürfnis haben, wir möchten diese Welt nicht verlassen, wir möchten diese Welt weiter sehen, weiter Teil unseres Lebens sein, aber wir wollen nicht mehr dort wohnen. Und es ist auch ein ähnliches Verhältnis zu Osteuropa, das dann später im Tourismus ganz stark sich widerspiegeln wird.
Also du hast ja gerade Tourismus genannt. Das finde ich nämlich ganz spannend, dass du in deinen Forschungen dich praktisch nicht beschränkst nur auf die seit 1880 und die Massenauswanderung bis zum Ersten Weltkrieg, sondern eben auch eine weitere zeitliche Spanne untersuchst. Und ein Verbindungspunkt eben oder ein Zugang, eine Perspektive auf diese Beziehung zwischen den verschiedenen urbanen Räumen eben auch der Tourismus ist. Und da sich ja sicherlich auch das mythologisierte Bild des Städtels mit der Realität in Konflikt gerät. Kannst du vielleicht dazu noch was sagen, was sozusagen diese Perspektive des Tourismus nochmal Neues bringt für dein Projekt?
Ja, ich finde den Tourismus super spannend und ich hoffe, das dann in einem weiteren Buchprojekt eigentlich noch ein bisschen genauer zu analysieren, wenn es dann ums jüdische Reisen und jüdischen Tourismus, auch nicht nur von den USA nach Osteuropa, aber auch global geht. Aber für mich in meinem Projekt zu der jüdischen Einwanderungsgesellschaft in New York, also für mich ist das der Endpunkt der Amerikanisierung, diese unbewussten Amerikanisierung. Weil die Motivation, also 1920er und 30er Jahren, war der amerikanische jüdische Tourismus am Boomen. Zum einen war das bedingt dadurch, dass das transatlantische Reisen auf dem Dampfschiff einfach günstiger geworden ist, auch viel schneller geworden ist. Und die Mittelklasse, also auch ein ganz bedeutender Teil, wo die jüdischen Einwanderer heraufgestiegen sind, ökonomisch. Also die Mittelklasse konnte sich das auch leisten. Es gab jüdische Reiseagenturen. In New York gab es die Gustav Eisner Travel Agency. Und die haben dann Reisepakete angeboten, speziell für diese jüdische Mittelklasse. Und ein ganz beliebtes Reiseziel war zum Beispiel die Sowjetunion. Da gab es ein Reisepaket zur Sowjetunion, weil es auch für einige jüdische Einwanderer, also ehemalige Einwanderer, jetzt New York-Juden, für die war die Sowjetunion attraktiv, weil es ein Gegenmodell zu den USA darstellte, vor allem nach der Revolution. Und man hat dann diese Reisen immer verbunden mit typisch europäischen Zielen, Berlin, Paris. Oder einige hat man dann hatten das dann mit Palästina verbunden oder mit Ägypten. Und immer war die Heimatstadt mit in diesem Reisepaket dabei. Und teilweise waren die Heimatstädte einfach in der Sowjetunion. Das war vielleicht auch ein anderer Grund, wieso das so ein beliebtes Reiseziel war. Aber jetzt haben wir eine Generation von amerikanischen Juden, die eher ein mythologisiertes Bild haben, weil sie jedes Wochenende ins jiddische Theater in der Lower East Side gehen, weil sie die jüdischen Zeitungen lesen. Die Zeitungen veröffentlichen Feuilleton auch viele Berichte, die immer mehr mit nostalgischen, traumatischen Bildern, also traumatische Bilder nach dem Ersten Weltkrieg sind ja auch ganz stark vertreten in der jüdischen Presse. Und die kommen dann zurück in ihre Heimatstadt, sehen dann Familie, die sie verlassen haben, Freunde, die sie verlassen haben und realisieren, dass sie einfach nicht mehr Bialystoker sind. Die sind nicht mehr Warschauer, die sind nicht mehr Hanover, die sind amerikanische Juden, die sind New York-Juden, weil sie in einem Anzug ankommen, weil sie auch rasiert sind, weil sie eine ganz moderne Kodak-Kamera mit dabei haben, weil sie auch Fotos machen die ganze Zeit. Und also es gibt wirklich dieses Aufeinander, das schon aufeinander krachen von diesem mythologischen Bild, das man hat von seiner Kindheit, von den Kindheitserinnerungen, mit der Realität von Armut, Armut in der Familie. Und da gibt es viele Berichte von, die ihm berichten, dass jeder auf der Straße sie gebettelt hat um Geld, dass man gefragt hat, wie ist denn die Landsmannschaft in New York, kann sie mir was schicken? Und dieser Schock, dieses Gefühl, dass man kulturell nicht mehr dazugehört. Obwohl man ja eigentlich in New York diese Diaspora, diese Kultur erschaffen hat mit der lokalen Identität, dass man das ja auch weiterträgt und so weiter. Aber dann geht man zu diesem realen Ort und man sieht, es ist nicht, was wir dort eigentlich geschaffen haben, das ist was ganz anderes. Und das ist der Punkt, wo dann viele ehemalige jüdische Einwanderer auch realisiert haben, wir sind nicht mehr Galizianer und so weiter. Wir sind eigentlich amerikanische Juden, wir sind New York-Juden, wir sind anders. Und also auch ganz spannend sind die Fotografien, die sie machen, also die Fotos, normalerweise stellen sie sich in die Mitte innerhalb des quasi der Bevölkerung der Stadt im Hintergrund. Und man sieht die kulturellen Dissonanzen zwischen den eher ärmlich gekleideten, aber auch viel Bart. Und dann in der Mitte ist dann ganz mit weißen Zähnen lächelnder amerikanischer Jude in der Mitte, der dann, also man sieht diese kulturelle Dissonanz auch in den Fotografien. Und die Amateurvideos, die dann die Touristen auch aufnehmen mit ihren modernen Kameras, die spiegeln zum einen, ist ganz viel Landschaft dabei, jüdische Friedhöfe sind auch ganz oft dabei. Also die Touristen nehmen dann auch Filme auf, wo sie dann also auch vor der Kamera, vor den Grabsteinen beten, also mit der Familie, also dieses emotionale Zugehörigkeitsgefühl mit der Vergangenheit, wiedergespiegelt in der Familie, die auf dem Friedhof liegt. Aber dann hat man dann auch Bilder auch vom Marktplatz, also diese Trubel auf dem Marktplatz, was auch ganz typisch für die Lower East Side ist, also die Bilder von der Lower East Side, wo ganz viel Trubel ist auf den Straßen und ganz viel verhandelt wird, gehandelt wird, verkauft wird. Also das wird dann in dem Film dargespielt. Aber dann auch einige setzen dann Fokus auf moderne Aspekte jüdischen Lebens in den kleinen Städten. Also da wird der Mythos gebrochen. Zum Beispiel Maccabi-Sportclubs sind dann vorhanden in Amateurvideos. Oder Delegierte von Landsmannschaften, die Geld verteilen. Und solche Videos wurden dann öffentlich, also öffentlich in den Kreisen in New York, also jüdischen Organisationen auch gezeigt, weil man nämlich zeigen wollte, den amerikanischen Juden, gibt doch ein bisschen mehr Geld in die philanthropischen Organisationen ein. Es war vor allem jetzt in den 1930er Jahren nach dem Kollaps der Finanzmärkte. Und dann gab es ein Revival von diesen philanthropischen Organisationen in den 30er Jahren, wo sie diese lokalen Identitäten benutzt haben, aber nur als Ansporn und als Organisationsmittel, aber ohne wirkliche Bedeutung. Also man hat diesen Ort nicht wirklich erfasst mit diesen Labels des Heimatortes, aber es diente, es war ein sehr erfolgreicher Ansporn, um eben finanzielle Mittel heranzutreiben. Und den Menschen eigentlich zu helfen.
Ja, was eigentlich ganz spannend ist, dass die innere Vernetztheit durch Migration, durch Geld- und Güterverschickung, durch Tourismus, durch so auch diese Interaktion der Erinnerungskulturen, dass die eben auch schon so stark und auch schon zu dieser Zeit eigentlich so stark sind, was man vielleicht eigentlich gar nicht so vermutet, wenn man sozusagen aus von der heutigen Sicht drauf guckt. Und würdest du sagen, dass das etwas Spezielles ist, was die städtischen Rahmenbedingungen von New York besonders hervorgebracht haben? Oder gibt es vielleicht auch vergleichbare Entwicklungen, die sich in anderen, entweder US-amerikanischen oder auch anderen Metropolen nachweisen lassen?
Also ich glaube schon, dass New York eher speziell ist in dem Fall. Also nicht nur allein durch die Massen, die in New York angekommen sind, aber der Schlüsselaspekt ist die Populärkultur, also die Zeitschriften, das Theater, die Musik, die diesen dieses kollektive Gedächtnis eigentlich erschaffen hat. Und das dann als Antrieb für Prozesse der Amerikanisierung gedient hatte, Prozesse der transatlantischen Güter, finanziellen Verkehr und so weiter gedient hatte. Und die Populärkultur ist etwas, das spezifisch in New York stattgefunden hat und ist dann von der Einwanderergesellschaft auch erschaffen wurde. Also die ganzen jüdischen Theater, Schauspielerinnen, Schauspieler, die kommen ja aus der Einwanderergesellschaft. Und in anderen Städten, also Chicago hat auch eine ganz große jüdische Einwanderergesellschaft gehabt. Die war eher politisch ausgerichtet und weniger kulturell. Also die sind dann eher in die Politik gegangen. Auch viele Werkstätten wurden eben etabliert. Und es ist nicht zu sagen, dass es keine kulturellen Organisationen gab. Also es gab auch jiddische Literatur, Zirkus und Bewegungen in Chicago, in anderen Städten. Aber es ist einfach der Motor der Populärkultur war einfach New York und die hat eben diese mythischen Bilder erschaffen.
Und vielleicht haben Sie da auch einen Raum bekommen, um da genau das zu dürfen, oder? Also zu sagen, New York ist halt sozusagen auch so getrieben, geprägt, beeinflusst von Einwanderung, von
Absolut.
der Begegnung von Kulturen, dass sozusagen da auch
Absolut.
bestimmte Räume überhaupt erst möglich werden, die vielleicht in anderen Städten, wo dieser Einfluss von Migration vielleicht jetzt nicht so bedeutend ist, eben auch diese Räume sich nicht in dem Sinne entfalten können, wie New York das ermöglicht.
Ja, absolut. Und vor allem ist es ja auch nicht ein, es passiert ja auch nicht in einem jüdischen Vakuum. Also jüdische Theater hat zum Beispiel die Theater der irischen Einwanderer übernommen. Und die irischen Einwanderer haben ja auch einen relativ ähnlichen Prozess mit der Nostalgie und der Irish Mother, die irische Mutter, das Land als die irische Mutter, auch die grünen Landschaften, die sich dann immer widerspiegeln in der irischen Literatur. Also gibt es auch ähnliche Prozesse der Nostalgie. Auch bei den Süditalienern zum Beispiel, auch mit Neapel. Also der große Unterschied ist, dass die jüdischen Einwanderer die Quoten der Remigration sind quasi nicht wirklich existent. Also die sind in den einstelligen Bereich. Also die Rückkehr spielte nie eine Rolle. Deswegen konnte das mythische Bild auch sich stärker etablieren und diente auch teilweise als Mittel der Akkulturation, der Assimilation in den USA. Und das war beim Iren und beim Italiener anders, weil die quasi auf zwei Kontinenten gleichzeitig gelebt haben. Die hatten immer noch in Italien ein kleines Stück Land, das sie bewirtschaftet hatten, und es ging hin und zurück und auch die Remigrationquoten waren viel höher bei den Gruppen. Also die Bedeutung der Erinnerung einfach viel höher in der jüdischen Einwanderungsgeschäfte, als es in den irischen italienischen war.
Ja, eigentlich super spannend, auch sozusagen die Frage und die Auseinandersetzung eben mit diesem mythischen, authentischen Ort, was wir auch in den anderen Folgen kurz angesprochen hatten. Das schließt, glaube ich, wirklich ganz toll an Diskussionen an, die wir in Folge 1, 2 und 3 hatten. Also herzlichen Dank. Wie du daran hörst, sind wir schon wieder am Ende, weil die Zeit verrinnt, immer schneller, als man so denkt. Um aber unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch einen Tipp mit auf den Weg zu geben, wo man das heute Diskutierte vielleicht nochmal so nachklingen lassen könnte, geht heute auch die Frage an dich, was du denn da für unsere Hörerinnen und Hörern mit im Gepäck hast, wenn man im Migrationsjargon bleiben möchte.
Also ich würde sehr ans Herz legen, einen jiddischen Stummfilm, eine Stummfilmkomödie mit dem Titel Ost und West, wurde 1923 in, ironischerweise in Österreich, in Wien gedreht, aber von einem amerikanischen Regisseur, von Sidney Golden, und auch die Stars der jiddischen Theaterszene und dann später in Filmszenen wie Molly Picon spielen darin, Jakob Kalisch, ihr Ehemann, Ehegatte. Und da geht's eben um eine assimilierte amerikanisch-jüdische Familie, die Brownsteins, die eine Einladung zur Hochzeit nach Galizien bekommen, so damals in Polen schon, zu irgendeinem entfernten Cousin. Natürlich muss man da auch hin, jüdische Tradition. Und diese amerikanisch-jüdische Familie kommt eben an in Polen und da gibt es eben dieses Aufeinanderkrachen, das ist eine zugespitzte Satire, Ironie, des assimilierten amerikanischen Juden versus den traditionell orthodoxen hasidischen Juden. Und Molly Peacock ist natürlich traditionell Gender-Bending, also die spielt dann auch, verkleidet sich als Arbeiterjunge, hat dann Boxhandschuhe, der versucht sich dann auch durchzuboxen durch die Welt dieser jungen hasidischen Männer, die in ihrem Kaftan und in den Schläfenlocken im Kreis tanzen. Also sehr viel Witz und Humor dabei. Also es ist ein wilder Trip, der Film. Sehr witzig, und den kann ich sehr ans Herz legen für jeden, der sich mehr um diesen Konflikt zwischen Assimilation und Tradition in den 20er, 30er Jahren interessiert.
Ja, danke für diesen Tipp, der ja auch ganz auf der Linie ist, die Populärkultur ins Zentrum zu rücken, auch für so Forschung, also sozusagen ein Tipp für den Film. Herzlichen Dank, Oskar, dafür, dass du dabei gewesen bist und sich auf dieses, auf die Podcast-Folge eingelassen hast. Wir sagen Dankeschön nach USA und wir freuen uns natürlich, wenn wir es bald nachlesen dürfen, wenn deine Forschung als Buch vorliegen. Herzlichen Dank, Oskar.
Ja, herzlichen Dank, Björn, und ganz liebe Grüße nach Hamburg.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende der 13. Staffel zum Oberthema die Stadt. Neben vielfältigen Ausgestaltungs- und Einschreibungsmechanismen haben die unterschiedlichen Folgen Ihnen hoffentlich aufgezeigt, wie sehr die Stadt ihre Narrative, wie auch Funktionen und Einflussmöglichkeiten geformt und genutzt werden. Die Schlaglichter, die die vier Episoden gesetzt haben, haben die Bedeutung des urbanen Raumes aufgezeigt und sicherlich zum Nachdenken angeregt. Für die 14. Staffel, die dann wieder von Miriam Rürup und dem Team in Potsdam umgesetzt wird, rückt das Oberthema über Trauma sprechen in den Vordergrund und geht Kriegs-, Flucht- und Gewalterfahrung in der Moderne nach. Wie sehr dies die jüdische Geschichte wie auch Einzelne beeinflusst, verändert oder betrifft, nehmen die folgenden Episoden in den Blick. Hören Sie also gerne im nächsten Monat in die neue Staffel wieder hinein. Bis dahin bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.